Vielen herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich habe mir den Titel der Veranstaltung angeguckt und habe gedacht, oh weia, das ist für jemanden, der gewohnt ist, politische Reden zu halten, relativ schwierig, da den richtigen Einstieg zu finden. Und dann habe ich kurz überlegt und habe ich gedacht, nee, es ist eigentlich gar nicht so schwierig, weil sofern Sie wirklich von der Universität hier in Frankfurt kommen, kann es sein, dass Sie hier einen Kommilitonen finden, mit dem ich zusammen zur Schule gegangen bin. Ich bin jetzt 46 Jahre alt und der hat jetzt hier gerade im zweiten Semester angefangen zu studieren. Warum hat er hier angefangen zu studieren? Seine Lebensgeschichte war etwas holprig. Er hat nämlich in der 11. Klasse die Schule bei uns verlassen, hat nicht das Abitur gemacht, sondern er hat eine Videothek eröffnet und hat damit so viel Geld verdient, dass er in kürzester Zeit der Erste aus unserem Schuljahrgang war, der einen Porsche gefahren hat. Das fanden wir alle recht beeindruckend. Und er war auch einer von denen, von dem man sagen kann, immer auf der Höhe der Zeit, immer die neueste Technik, immer den neuesten Computer. Also so ein bisschen auch eigentlich ein Digital Native der ersten Stunde. Und trotzdem ist es ihm passiert, dass er nicht gemerkt hat, dass die Digitalisierung die Welt so verändert, dass in einer Stadt wie Gießen, wo es durchaus zügige Internetanschlüsse gibt, irgendwann niemand mehr auf die Idee kommt, silberne Platten durch die Stadt zu schleppen, um sich einen Film anzugucken. Und damit ist sein Geschäftsmodell der Disruption durch Digitalisierung anheimgefallen. Und deshalb hat er in den letzten 2 Jahren sein Abitur nachgemacht und jetzt ist er eingeschriebener Student der Universität in Frankfurt und geht sozusagen seinen akademischen Lebensweg auf die zweite Runde. Und ich erzähle das, weil die Bundeskanzlerin vor einigen Jahren ja mal die Aussage getätigt hat, das Internet ist Neuland für uns alle und hat damit in selbigem Internet erstmal einen kräftigen Shitstorm abbekommen, weil alle gesagt haben, das gilt vielleicht für die, aber ganz und garantiert nicht für mich. Und ich glaube, das ist ein großer Trugschluss. Gerade vor kurzem hat das Handelsblatt mal wieder dieses Zitat zum Anlass genommen und hat sozusagen verschiedene Leute aus der Geschäftswelt gefragt, ob sie eigentlich eine Vorstellung davon haben, ob ihr Geschäftsmodell tragfähig ist für das digitale Zeitalter der Zukunft. Und es gibt bis heute noch ungefähr die Hälfte der Mittelständler in Deutschland, die davon ausgehen, dass ihr Geschäftsmodell von der Digitalisierung unberührt bleibt. Und das erscheint mir ein ganzes Stück auch ein Warnsignal zu sein. Denn wenn man sich die letzte Cambridge-Studie zu dieser Frage anguckt, gibt es exakt kein einziges Berufsfeld, was von der Digitalisierung nicht verändert und nicht berührt wird. Und deshalb finde ich es auch gut, dass wir heute darüber reden, was Digitalisierung eigentlich mit Bildung macht. Und die nächste Frage, wenn man dem auf die Spur gehen will, ist eng verbunden mit der Frage, warum hat eigentlich der komplette Mercedes-Vorstand heutzutage keine Krawatte mehr an? Gehen Sie mal auf die Homepage von Mercedes-Benz, von Herrn Zetsche angefangen, keiner hat mehr eine Krawatte an. Das ist ein Zeichen digitaler Kompetenz. Und die Situation da, wenn man sich das mal anguckt, man kann kritischer Dinge finden. Aber was mich sehr fasziniert hat, letztes Jahr haben 2 Eltern in Kanada einen gehörigen Schreck bekommen. Da stand nämlich Sondereinsatzkommando bei denen vor der Tür und haben ihren 14-jährigen Sohn verhaftet, weil er sich ins Pentagon und in die NASA gehackt hat, mit 14. Und da würde ich sagen, das war jetzt nicht richtig von ihm, aber da steckt ein relativ großer Bildungserfolg in jungen Jahren dahinter. Und das hat mit den Krawatten was zu tun. Nämlich, wir leben in einer Welt, wo Wissen für alle ganz anders verfügbar ist als früher. Und sagen, früher war das mal so, da gab es erst die Einlasskontrolle der Universität, die sich überlegt hat, wen sie überhaupt ausbilden möchte. Dann wurde die Vorlesung erfunden, dass der eine, der das Buch geschrieben hat, es allen anderen vorgelesen hat. Und dann ist eine kleine Bildungselite, die sich auch noch eine eigene Sprache gebildet hat, dass selbst wenn ein anderer ein solches Buch mal in die Hand bekommt, man sehr sicher sein kann, dass er nicht versteht, was da drin steht. Das ist demokratisiert worden durch die Digitalisierung, weil wir das Wissen verfügbar haben heute auf allen Ebenen und auch in allen Abstraktionsgraden. Von leichter Sprache über schwere Sprache, zu Fachartikeln. Und das ist aus meiner Sicht zunächst mal eine sehr positive Erfahrung, weil während in meiner Jugend meine Begeisterung für Chemie immer dadurch gebremst wurde, dass meine Eltern gesagt haben, ja, du kriegst einen Chemiebaukasten, aber immer nur der für deine Altersgruppe freigegeben ist, weil es viel zu gefährlich zu Hause darum zu experimentieren. Also, weil diese berühmten Chemiekästen, da gibt es immer so 2-Jahressprünge, jedes zweite Jahr habe ich einen Chemiebaukasten bekommen und habe dann immer altersgerecht experimentiert. Aber irgendein Unternehmen, fernab von mir und meinen Bedürfnissen, hat beschlossen, was mein Bildungsfortschritt ist. Und das hat dieser 14-jährige Kanadier alles übersprungen, weil das Wissen war im Internet verfügbar, er hat sich das Wissen zu eigen gemacht, er hat sich eine andere Zielaufgabe gestellt als andere in seinem Alter und er hat das ganze Wissen dazu genutzt, ein echter Profi zu werden, wo viele auf der Welt gerne könnten und wüssten, was der kann. Wir haben in Deutschland ein Cyberabwehrzentrum, wo wir uns auch mit solchen Hackergeschichten beschäftigen. Einstellen könnten wir den nicht, weil Voraussetzung für die Einstellung im öffentlichen Dienst ist natürlich ein Master. Und insofern kollidiert auch unsere Welt mit den formalen Abschlüssen mit der Frage, wer kann eigentlich heute was, wer hat welche Kompetenzen. Und ich glaube, dass das Thema insofern unsere ganze Welt verändert, dass eben nicht die Seniorität mit der Krawatte, sondern einfach derjenige, der Freude am Thema hat, der bereit ist, sich einzuarbeiten in einem demokratisierten Internet mit breit verfügbarem Wissen, eigentlich die Chance hat, der Beste zu sein. Übrigens auch ein schönes Motiv, wenn Sie mal darauf achten, das finden Sie in fast jedem zweiten Hollywood-Film, weil die Aufstiegsgeschichte vom Tellerwäscher zum Millionär, die gibt es auch in der intellektuellen Variante. Wenn man sich Hollywood-Filme anguckt, dieser Mensch, der irgendwie da ist im Meeting und alle Wichtigen sitzen zusammen und irgendeiner, der da eigentlich gar nicht hingehört, stolpert so rein in die Szene und macht dann am Ende den bahnbrechenden Vorschlag, auf den die ganzen anderen Superhelden nicht gekommen sind. Das ist sozusagen die intellektuelle Erweckung von Leuten, wo man einfach sagt, hätten wir nicht zugetraut, entspricht nicht seiner formalen Stellung. Und so verändern sich auch jetzt Unternehmenshierarchien. Wenn man heute mit den großen Unternehmen redet, wie zum Beispiel die sehr digital sind, mal in Deutschland als Beispiel die Deutsche Telekom, dann sagen die ihnen heute schon, auch selbst wenn es um Ingenieurstätigkeiten geht, wir haben 2 Bereiche in unserem Unternehmen. Es gibt den einen Ingenieur, den stellen wir nach Tarif an, der muss seine Zeitstempelkarte bedienen und das ist derjenige, der fährt mit dem Servicewagen raus und schraubt jeden Tag irgendwelche Platinen in irgendwelche Kästen am Straßenrand. Und das ist ein ganz anderer Ingenieur als derjenige, den Sie in der Kreativabteilung, der den neuen 5G-Standard fürs digitalen Mobilfunk entwickelt, der völlig andere Aufgaben hat, der wird viel besser bezahlt, der hat völlig frei, wann und wo er wie arbeitet. Da ist man froh, dass man den hat und der wird natürlich auch ganz anders bezahlt, Kreativteam. Und insofern verändert sich in unserer Gesellschaft, wie wir arbeiten und natürlich auch, wie wir lernen. Und wir gehen mit klassischen Methoden hinterher. Als ich, bevor ich ins Kanzleramt kam, noch im Bundesministerium für Bildung und Forschung war, haben wir zum Beispiel auch mal ein Programm aufgesetzt zur Bildungsforschung. und haben gesagt, wir müssen doch mal wissen, was eigentlich dieses Digitalisierung mit der Bildung macht. Und weiß ich noch, das ist eine der ersten großartigen Forschungsprojekte, die wir damals gefördert haben, beschäftigte sich mit der Frage, ob PowerPoint-Präsentationen den Lernerfolg verbessern oder nicht. Wenn man diese Frage an Wissenschaftler stellt, ist doch die Antwort, glaube ich, jedem vorher schon klar. Das kommt drauf an. Und fand ich aber ganz interessant, weil ich hoffe, das ist jetzt nicht ein Problem für irgendeinen, der nachher hier noch Folien zeigt. Das Interessante war, der Lernerfolg der Visualisierung war immer dann besonders hoch, wenn man besonders wenig Text verwendet hat. Also sozusagen die Eigenanalyse anhand von Grafiken, von Daten, von Bildern, irgendwas Eindrückliches, scheint jedenfalls besser zu sein als sozusagen die Rückkehr zur alten Vorlesung, dass einer sozusagen einen Text hat, den er vorliest und der PowerPoint ermöglicht, dass die anderen mitlesen können. Das ist sozusagen, da war so. Aber das haben wir jetzt alles wissenschaftlich fundiert. Das ist jetzt keine Einzelmeinung mehr, sondern das ist jetzt Empirie. Und ich glaube, die Frage, die sich in Zukunft jetzt stellt, ist, jetzt haben wir das frei verfügbare Wissen der ganzen Welt und müssen uns jetzt überlegen, was heißt denn das für diese Institutionen? Braucht man uns irgendwann noch? Und da merkt man, die Bildungsinstitutionen werden immer mehr zu einem Motivationsinstrument. Weil, wie der 14-jährige Kanadier, diejenigen, die eine extrem hohe Eigenmotivation haben, brauchen eigentlich unsere Bildungsinstitutionen überhaupt nicht mehr. Die haben alles, was sie brauchen. Das heißt, wir sind auf der einen Seite ein Instrument der Qualitätssicherung durch einheitliche Abschlüsse, wobei man in vielen Kreativbereichen sich fragt, braucht man das noch? In solchen staatlich geregelten Berufen wie der Medizin sind wir noch ein bisschen safe, da wird man noch relativ lange auf einheitliche Standards achten. Aber neben dem Instrument der Qualitätssicherung ist das Thema die Motivation der vielen, die das Internet nicht wie der 14-jährige Kanadier nutzen, um richtig was zu lernen, sondern es eher als Instrument für Unterhaltung empfinden, denen auch was beizubringen. Und das ist ein Stück die digitale Spaltung in der Bildungsgesellschaft. Weil wenn Wissen verfügbar ist und es keine Zugangskontrollen mehr gibt und so, da muss man demjenigen, der sich ertappt, dass er das Internet eigentlich nur zu Unterhaltungszwecken nutzt, sagen, das ist einer Wissensgesellschaft echt ein struktureller Nachteil, der jetzt nicht mehr in den Institutionen, sondern in seiner Person liegt. Und deshalb ist die Aufgabe sehr groß, die Bildungsbegeisterung zu wecken und auch Leute, die das aus eigenem Antrieb nicht tun, durch die Art, wie wir Wissen vermitteln und durch die Art, wie wir die Wissensvermittlung kontrollieren, auch wirklich zu stärken. Die nächste Frage ist sozusagen der Umgang mit dem Digitalen selbst. Und da komme ich zurück auf die Bundeskanzlerin mit das Internet ist für uns alle Neuland. Wir haben heute, das sehen wir auch schon in Bildungsumfragen und in Bildungstests, das Gefühl in der Gesellschaft ist, dass die Jugend immer digitaler wird und immer mehr mit digitalen Dingen zurechtkommt. Das ist falsch. Die Jugend heute ist in ihrer digitalen Kernkompetenz schlechter als die Jugend vor 15 Jahren. Warum? Wer von Ihnen vor 15 Jahren einen Computer hatte oder vor 20, der kannte sowas wie grafische Benutzeroberflächen noch nicht. Das heißt, die Grundlage, um auch nur ein einfaches Programm zu starten, setzte voraus, dass man zumindest einen einzigen Computerbefehl kannte. Run oder sowas. Ja. Und heutzutage haben wir eine so weite Abstraktion des Handlings von der Technologie, dass es auch häufig zum Trugschluss kommt, dass diejenigen, die sagen, für mich ist alles kein Neuland, weil ich in der Lage bin, ein Smartphone zu bedienen, ist nicht die digitale Kompetenz itself, die uns wirklich zu technologischem Fortschritt bringt. Und das ist, glaube ich, auch eine der Herausforderungen, über die gerade zum Beispiel die Politik richtig streitet. Was ist eigentlich eine digitale Breitenkompetenz? Auf der einen Seite, dass wir sagen, dass jeder einen Brief in Word schreiben kann, das, jetzt sind wir schon etwas vermessen, jeder vielleicht eine Excel-Tabelle anlegen kann. Das ist etwas, das erwarten wir. Das erscheint uns aber noch ein bisschen wenig zu sein. Auf der anderen Seite zu sagen, muss eigentlich jeder programmieren, muss jeder Code schreiben können. Sagen wir, das geht vielleicht auch ein bisschen über das Notwendige hinaus. Ja, wir müssen nicht alle Programmierer sein. Aber was zum Beispiel mir in der öffentlichen Verwaltung sehr, sehr auffällt, ist, da sitzen Leute in unseren Ministerien, die schreiben und verantworten Gesetze. Und die machen sich sehr, sehr genau Gedanken über die Frage, wie kann der Verwaltungsvollzug vom Gesetz erfolgen? Also habe ich die Informationen zur Verfügung, die ich brauche, um dieses Gesetz auch wirklich umzusetzen? Also wenn ich zum Beispiel sage, ich will etwas besteuern, dann muss ich auch die Informationen haben, dass da was ist, was ich besteuern kann. Sonst läuft ein Gesetz ins Leere. Aber diese Leute bei uns, die klassischen Verwaltungsjuristen sind, unterschiedlichsten Alters, wissen die eigentlich, was man tun muss, um den Verwaltungsvollzug dieses Gesetzes zu digitalisieren? Wissen sie nicht. Das haben wir relativ klar gemerkt, als wir in der Bundesregierung vor 2 Jahren ein Projekt gemacht haben. Das war eine großartige deutsche Erfolgsgeschichte. Da ging es darum, die Schriftformerfordernisse im deutschen Recht zu reduzieren. Also haben wir eine Arbeitsgruppe im Innenministerium hingesetzt, die hat alle Referate in der Bundesregierung angeschrieben, welches Gesetz verantwortet ihr, welche Schriftformerfordernisse gibt es darin und kann das weg. Ich glaube, in keinem anderen Land würde man eine so schöne Antwort bekommen auf die Frage, wie im deutschen Recht gibt es 1834 Schriftformerfordernisse. Das wussten wir. Dann war die Frage, kann das weg? War die Antwort in 1700 Fällen nein. Dann war das Projekt erstmal fertig. Ich habe das Projekt dann nochmal hochgehoben, habe gesagt, wir setzen das Projekt fort. Alle 1700, die geantwortet haben, nein, kriegen jetzt eine Gegenfrage. Warum? Und das war ganz interessant, wenn man dann auch sieht, die digitale Kompetenz. Da gab es dann Referate, die haben uns zurückgeschrieben. Hier besteht eine Aufbewahrungspflicht für 10 Jahre. Für diese Information. Und deshalb kann man das nicht digitalisieren. Andere haben gesagt, ja, das muss ja revisionssicher sein, das ist ein Dokument. Ja, also kann man auch nicht digitalisieren. Das heißt, wir stehen zum Beispiel bei uns in der Verwaltung vor einer riesengroßen Weiterbildungsaufgabe. Bevor ich jetzt die 3. Runde in dem Projekt drehe, muss ich quasi in all den Fachreferaten erstmal die Kompetenz schaffen, dass die wissen, welche unterschiedlichen Formen von Schriftformerfordernissen gibt es und was ist die mögliche digitale Antwort. Geht es um die Unterschrift? Kann ich das mit einem digitalen Personalausweis machen? Geht es um die Speicherung? Was sind revisionssichere digitale Speichermöglichkeiten? Das müssen die jetzt plötzlich alle wissen, weil sonst sind sie zur Rechtspflege in Deutschland, was ihre Kernaufgabe ist, nicht mehr in der Lage. Und deshalb machen wir jetzt zum Beispiel gerade eine neue Weiterbildungsstrategie für die komplette Bundesverwaltung, alle, die damit Gesetzgebung betraut sind, und entwickeln ein eigenes Curriculum für die Frage, was ist denn da eigentlich die digitale Kompetenz? Und das ist sozusagen etwas, wo man links und rechts gucken kann und sagen, so ein Curriculum gibt es bisher noch nicht. Und das geht in vielen anderen Bereichen ja weiter. Und das haben wir dann auch ganz viel in allen Institutionen. Da ist sozusagen der Wirtschaftsinformatiker schon sozusagen eine Kompetenzklasse für sich, die schon viel davon kann. Aber nicht nur die, sondern in allen Arbeitsbereichen, die wir haben, brauchen wir auch zum Beispiel die Kompetenz, wenn wir irgendetwas, was wir bisher analog machen, digitalisieren wollen. Dann machen wir ein Digitalisierungsprojekt. Das kann dann sozusagen auf die Bundesebene bezogen eine elektronische Gesundheitskarte sein, ein Mautsystem, ein digitales Hochschulzugangssystem. Und Sie merken schon, mit keinem der Beispiele, die ich gerade bringe, verbinden Sie eine große Erfolgsgeschichte. Sondern alle die großen Digitalisierungsprojekte, die wir auf den Weg gebracht haben, waren immer ein bisschen notleidend. Momentan ist die E-Akte der Bundesregierung mein Projekt. Und wenn Sie sich das anschauen, wie haben wir das aufgesetzt? Wir haben in allen Ministerien, in allen nachgeordneten Behörden gefragt, was muss eine elektronische Akte alles können? Dann haben alle gesagt, was ihre Akten heute können in der analogen Welt und haben sich noch überlegt, was die Akte noch können könnte und haben das noch dazu geschrieben. Da ist ein Pflichtenheft entstanden von 3600 Seiten, was die elektronische Akte des Bundes in Zukunft alles können soll. Dann haben wir das einfach so genommen und haben eine Ausschreibung gemacht. Und dann wären alle ehrlich, hätten wir niemanden gefunden, der es macht. Aber in der Wirtschaft natürlich so, dass die Großen gerade sich beäugen und sagen, ist der andere macht und viel Geld verbrennt, mache ich es lieber. Und wir haben natürlich auch die Vergabe geschafft. Und am Tag danach geht das Theater los. Also, dass wir das jetzt also innerhalb von 6 Jahren schaffen, das Projekt, ist ziemlich ausgeschlossen. Das dauert schon mal in der Programmierung alleine länger. Und dann brauchen wir natürlich noch eine Implementierungsphase von 4 Jahren, um die ganzen Unterversionen in unterschiedlichen Organisationseinheiten hinzugehen. Ich erzähle das so ausführlich, weil hier ist auch wieder die Frage, wir brauchen in ganz vielen Bereichen unserer Gesellschaft auch im Kern der Digitalisierung die Kompetenz, wie sieht denn eigentlich ein IT-Projekt aus, was sind Gelingensbedingungen, wenn ich in meiner Organisationsstruktur irgendwas digitalisieren will. Ob es ein Server ist, wo wir uns die ganzen Vorlesungs-PowerPoints runterladen können, ob es ein digitales Bildungssystem ist oder eben ganz klassische Verwaltungsanwendung. Alle, die da im Raum sitzen, die was zu entscheiden haben, die müssen merken, wenn sie ein Projekt schräg entwickeln. Und sie haben dafür keine Vorstellung. Wissen Sie, wenn ich jetzt einen Dienstwagen bestelle, und dann denke ich auch, naja, ich nehme ja immer mal ganz gerne so 2 bis 3 Referenten mit. Also, damit die mich nicht stören, finde ich, die sollten auf einer anderen Ebene sitzen als ich. Also doppelstöckig wäre ziemlich gut. Das ist ein Angang, da sagt unsere Beschaffungsabteilung, Herr Braun, das wird unfassbar teuer, das kriegen wir so ohne weiteres nicht auf dem Markt. Ja, lass uns lieber 2 Autos nehmen und die anderen hinterherfahren. Und das Problem ist, dass diese Kompetenz im Digitalen an vielen Stellen noch nicht da ist. Also bestellen wir quasi den doppelstöckigen Pkw, ohne mit der Wimper zu zucken, und wissen es noch nicht mal, was wir da gerade getan haben. Und deshalb ist das Thema der Frage, welche Curricula brauchen wir in der ganzen Breite unserer Gesellschaft, um in Zukunft in der Digitalisierung erfolgreich zu sein, eine elementare Gelingensbedingung. Und dann will ich noch die Frage beantworten, haben wir dafür viel Zeit? Die haben wir nicht, denn momentan ist die Digitalisierung eine Erfolgsgeschichte. Die hat sich auf 2 Kontinenten, dem asiatischen und dem US-amerikanischen, abgespielt. Und jetzt digitalisiert die Wirtschaft im Bereich Automobil, autonomes Fahren, im Bereich der Produktionstechnologie, Industrie 4.0. Und das sind die Kernkompetenzen der deutschen Wirtschaft, genauso wie Haushaltsgeräte und so weiter und so fort. Und diesen Schritt der Digitalisierung, den müssen wir in Europa gewinnen. Wenn nicht, ist unser Wohlstand ernsthaft in Gefahr. Und deshalb auch digitale Bildungsangebote zur Sache der Digitalisierung selbst, aber auch das qualitätvolle Weiterentwickeln der Bildungsinhalte, die im Netz zur Verfügung gestellt werden. Früher war das so, als ich angefangen habe als Narkosearzt, dann bin ich über die Stationen gegangen, habe die Patienten für den nächsten Tag aufgeklärt. Die haben gefragt, ist Narkose gefährlich? Dann musste ich dann aus Rechtsgründen sagen, ja, aber wir kriegen das hin. Und dann hat man die Menschen durch die Lage geführt. Dann eines Tages hat sich die Welt fundamental geändert. Die Menschen, die sowieso ängstlich sind, lesen im Internet, dass Narkose tatsächlich gefährlich ist und gucken sich in allen Blogs alle Geschichten an von Menschen, die irgendwie während ihrer Operation wach geworden sind und werden immer verunsicherter. Und deshalb, und das in Beziehung setzen, sozusagen die Häufigkeit, das tatsächliche Risiko, auch die Subjektivität, die in vielem steckt, macht uns im Gesundheitswesen sehr viel Arbeit. Genauso wie wieder die Verfügbarkeit von Informationen. Ich erzähle kein Geheimnis, ich weiß nicht, ob sehr viele Lehrer hier sind, aber für einen Oberstudienrat für die Aufklärung müssen Sie sich ungefähr doppelt so viel Zeit nehmen wie für den Rest der Bevölkerung, weil der weiß schon mehr als Sie selber, wenn der zu Ihnen kommt, weil er eben jetzt in einer allgemeinverständlichen Sprache alle Informationen zu seinem Krankheitsbild hat. Und das ist eine positive Entwicklung in unserer Gesellschaft, das muss man sehr deutlich sagen. Wir werden alle klüger, wenn wir es denn wollen und wenn wir motiviert sind dazu. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Reigen, um den es geht. Und ich bin da optimistisch, aber wir müssen jetzt schnell handeln. Und ich glaube auch, dass es wieder Europa sein kann, was ein Angebot macht, was den Menschen am meisten liegt. Was meine ich damit? Wenn wir uns die Digitalisierung in den USA angucken, die ist immens von den Unternehmen getrieben. Wir hatten zum Beispiel bei uns im Kanzleramt neulich Tim Cook zu Besuch. Wir haben ihn gebeten, auf jedem der Smartphones von Apple ist eine Schnittstelle, die ist geeignet, mit dem Personalausweis, den wir ausgeben, dem digitalen, verheiratet zu werden, sodass man sich einfach, indem man das den Personalausweis ans Handy hält, identifiziert. Sicher, das bin ich. Nur die Firma hat die Schnittstelle nicht freigegeben. Also momentan klappt das noch nicht. Und die haben sie nicht freigegeben, weil sie Konkurrenz fürchten, dass darüber andere Unternehmen auf ihren Geräten Bezahlservices oder irgendwas etablieren. Und deshalb haben sie die gesperrt und nur sie selber. Und wir haben gesagt, wir sind doch keine Konkurrenten, wir sind der Staat. Und nur für uns könntet ihr eure Schnittstelle doch mal freigeben. Und dann war die Firma sehr freundlich und hat gesagt, ja, aber passiert ist nichts. Und dann habe ich mir das überlegt, warum? Und die richtige Antwort lautet natürlich, selbstverständlich ist der Staat ein Konkurrent. Die Vorstellung zum Beispiel in den USA gibt es nicht so ein Melderegister wie bei uns, übrigens nicht mal in Großbritannien. Also die Vorstellung, ein Identifizierungssystem auf den Markt zu bringen, mit dem man auch Geld verdienen kann, was die gleiche Qualität hat wie das, was der Staat an Identifizierung anbietet, das ist ein Projekt von solchen Großunternehmen. Und da sagen wir, wir können uns doch die Hoheit nicht wegnehmen lassen. Aber wenn man ehrlich ist, der ein oder andere von Ihnen war ja schon in den USA, die typische Identifizierung läuft da schon heute nicht über den Staat, sondern über die Strom- und Gasanbieter. Weil die legen ja so ein Kabel bis zu ihrem Haus. Das heißt, die wissen so gut wie niemand anders, wo sie wirklich wohnen. Und insofern ist die Idee von einem großen digitalen Unternehmen, eine digitale Identifizierung zu schaffen, die besser ist als alles andere und die dann führend für die Frage ist, wer bin ich eigentlich, die nicht vom Staat, sondern von Unternehmen kommt, ist heute reale Geschäftspolitik. Schnitt und der Weg auf die andere Seite Europas, Asien, da hat sich in China, haben sich nicht die Unternehmen, in China hat sich der Staat der Digitalisierung bemächtigt. Sie haben alle vielleicht schon mal gehört, dort gibt es ein Social Scoring System, was jetzt der Staat einführt. Das heißt, jeder von uns, der bekommt ein eigenes Konto beim Staat, wo er Punkte dafür bekommt, wenn er was Gutes tut, was der Allgemeinheit nützt. Und wenn er etwas tut, was der Allgemeinheit schadet, kriegt er einen Malus. Also sich weiterbilden am Samstagvormittag, Pluspunkt. anschließend zwei Frankfurter Würstchen wiederum essen, Minuspunkt. Und das kommt Ihrem Rationierungsgedanken auch sehr nah. Und insofern muss man sagen, jetzt könnte man sagen, das ist ja eine grauenhafte Vorstellung. Aber die chinesische Gesellschaft, Stand heute, trägt es mit, weil sie sagt, das ist eigentlich ein gutes Instrument, das Vorankommen unserer Gesellschaft als Ganzes besser zu steuern als bisher. Aber unser Gesellschaftsbild ist ja, wir wollen weder das Unternehmen aus kommerziellen Interessen getrieben hoheitliche Aufgaben übernehmen, noch wollen wir, dass auf der anderen Seite der Staat uns alle Freiräume wegnimmt. Wir wollen schon Grenzen und die Grenzen sind immer da, wo wir einen anderen beeinträchtigen. Es gibt Gesetze, die wollen wir auch einhalten, aber dazwischen wollen wir einen breiten Freiraum für unser Leben haben. Und das ist jetzt sozusagen die Aufgabe der Zukunft, dass wir das auch digital umsetzen. Wir hatten in den 80er Jahren den Streit, ob eigentlich Umweltaspekte und wirtschaftliches Wachstum sich miteinander verbinden lassen oder ob das krasse Gegensätze sind. Heute wissen wir, man kann mit Öko richtig Geld verdienen. Und genauso diskutieren wir heute darüber, ob in einer Gesellschaft, die einen so hohen Wert auf Datenschutz legt wie unsere, ob da datengetriebene Geschäftsmodelle überhaupt möglich sind. Aber wenn wir die Frage richtig beantworten und sagen, wir schaffen zwischen diesen beiden Polen, staatlich und unternehmensgetriebene Digitalisierung, in Europa einen Kontinent mit einem Rechtsrahmen, wo jeder Mensch souverän sich im Internet bewegen kann, Herr über seine Daten bleibt, auch wenn er kein Superprofi ist, sondern das als Allgemeinkompetenz der Gesellschaft reicht aus, um souverän zu bleiben. Und gleichzeitig die Digitalisierung der wichtigen Wirtschaftszweige, die wir haben, und auch datengetriebene Geschäftsmodelle möglich zu machen. Dann haben wir es in Europa geschafft, die Digitalisierung zu unserem Erfolg zu machen. Und bis dahin brauchen wir sehr viel Hirnschmalz. Und deshalb müssen wir viel tun, die digitale Bildung in Deutschland dramatisch nach vorne zu bringen. Und deshalb bedanke ich mich, dass diese Konferenz heute stattfindet, denn sie ist in der Frage der Klippen, der Gefahren, aber auch der Chancen ein wertvoller Beitrag. Vielen herzlichen Dank. Applaus